Und der hat einmal ein Mann gesagt: Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Und das war der Jesus. Und er war einfach voller Freude. Also sein Leben war von Freude geprägt, kann man sagen. Und seine Freude war unendlich, also wie alle seine Eigenschaften, also grenzenlos. Und seine Freude möchte er uns geben. Also das ist ja wunderbar. Also unsere Freude soll völlig werden. Ich sage es einmal so, wahrscheinlich passt seine Freude, die so riesengroß ist, gar nicht ganz in uns rein, aber immerhin. Das könnte sogar sein, dass dann noch ein bisschen was übrig bleibt, was aus uns rausfließt und anderen Menschen Freude bringt. Mir fallen dazu gleich einmal die Worte vom Apostel Paulus ein, der sagt in Philipper Kapitel 2: Ich freue mich und freue mich mit euch allen, ebenso aber freut euch auch und freut euch mit mir. Das ist in Philipper 2 in Vers 17 und 18. Und der Apostel Paulus schreibt einen Brief von Freude. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Quiz machen würde und würde sagen, ey, Leute, ich möchte jetzt mal sagen, ich gebe euch jetzt ein Stichwort und ihr müsst raten, welches Bibelbuch das ist. Okay? Also Lob Gottes. Welches Bibelbuch ist das? Ja, genau, okay. Leid. Ja, genau, oh mein, ich muss mir was Schwereres ausdenken. Die Anfänge. Aha. Freude. Jawohl, genau, der Philipperbrief. Der Philipperbrief ist der Brief der Freude. Aber da stellt sich natürlich eine wichtige Frage. Freude wobei? Also du hast manchmal Freude bei einer Bergtour, beim Sonnenaufgang oder vielleicht der schönen Musik. Wenn sich jemand bekehrt, ich weiß, George, das ist deine Freude, aber Freude wobei? Und das sieht man hier im Philipperbrief ganz gut. Die Zusammenfassung vom Philipperbrief ist in Kapitel 1, Vers 27. Und da sagt der Paulus: Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist, in dem ihr mit einer Seele mitkämpft mit dem Glauben des Evangeliums. Also wir sehen hier in dem Philipperbrief Freude, wobei beim gemeinsamen Kampf für das Evangelium, bei der gemeinsamen Arbeit. Also man sagt es ja so, geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Natürlich kann man auch allein arbeiten, aber wenn man gemeinsam arbeitet, dann macht es viel mehr Spaß. Also das ist ja wie beim Berglauf oder so oder bei einer Wanderung. Also es gibt natürlich Leute, die sind Einzelgänger. Ich war ja ein totaler Einzelgänger. Manche von euch haben mein Zeugnis gelesen in dem evangelistischen Buch. Also ich habe mir immer Hobbys rausgesucht, wo ich ganz allein war. Ich habe mir Berufe rausgesucht, wo ich dich ganz allein ausüben konnte. In der Einsamkeit hat es mir am besten gefallen. Also ich war wirklich ein Einzelgänger. Und ich finde hier in der Gegend auch einige Leute, die Einzelgänger sind. Also mein Freund der Manfred aus Berchtesgaden, wenn der auf den Gipfel geht und da sitzt schon jemand, dann sagt er: Ach, da ist zu viel los, da gehe ich gleich weiter. Also vielleicht kennt ihr auch solche Leute. Also, okay. Aber wie ich Christ war, geworden bin, habe ich gelernt, ein Christ ist kein Solist. Also ich bin immer noch gern allein und ich erhole mich auch gern allein. Also Oktoberfest ist jetzt nicht irgendwie eine große Erholung für mich. Aber wenn ich das Evangelium weitergeben will oder wenn ich geistlich wachsen will, dann weiß ich brauche andere Leute. Man arbeitet im Team. Also das ist eine Teamarbeit und darüber möchte ich sprechen, die gemeinsame Arbeit am Evangelium. Und das ist auch, was wir hier in diesem Vers sehen. Ich habe das gesagt im Vers 27 von Kapitel 1 im Philipperbrief, dass sie mit einer Seele mitkämpfen mit dem Glauben des Evangeliums. Also, dass man zusammenkämpft, dass man zusammenarbeitet für das Evangelium. Das ist auch was, was die Jungen lernen müssten. Also der Herr Jesus hat die Jünger immer zu zweit ausgeschickt, nie allein, damit die sich gegenseitig helfen. Also wenn einer hinfällt, dann hilft ihm der andere wieder auf. Wenn einer angegriffen wird, dann kann der andere ihm seinen Rücken verteidigen. Wenn einem kalt ist, kann der andere sich wärmen. Und es gilt sogar im geistlichen Leben. Manchmal, da wirst du, wenn du allein bist, irgendwie geistlich ein bisschen erkalten. Und der andere ermutigt dich und wärmt dich wieder auf. Also ich sage es jetzt mal so. Man muss sich natürlich entsprechend nah sein. Also um sich gegenseitig aufzuwärmen, da muss man sich ein bisschen nah sein und so weiter. Und deswegen ist hier in dem Philipperbrief ein Schlüsselwort, auf das ich betonen möchte. Das haben wir schon gesagt, indem ihr mit einer Seele mitkämpft mit dem Glauben des Evangeliums. Also das Wörtchen mit. Das ist ein Wort, was im Philipperbrief die ganze Zeit wiederholt wird. Also mein Mitkämpfer, mein Mitarbeiter, zusammen mitarbeiten, zusammen mitkämpfen. Das kommt im Philipperbrief die ganze Zeit vor. Also ich weiß nicht, ob du rosa hast. Hast du vielleicht einen rosa Stift? Dann könntest du mal durch den Philipperbrief gehen und alles, wo das Wort mit vorkommt, als Vorsilbe oder so, rosa anstreichen. Also die Farbe ist hier wichtig. Und dann siehst du, wo das überhaupt vorkommt, wo das überall vorkommt, dass das wirklich den ganzen Philipperbrief prägt. Okay, also es geht um die gemeinsame Arbeit am Evangelium. Das soll der erste Vortrag sein. Und da sehen wir schon verschiedene Leute, die hier zusammenarbeiten. Der Paulus sagt, dass ihr mit einer Seele mitkämpft mit dem Glauben des Evangeliums. Und wenn wir jetzt dran denken, ja, wer ist denn da dabei bei diesem gemeinsamen Kampf? Da fällt uns natürlich als erstes mal, ja, wer fällt euch als erstes ein? Timotheus, okay. Timotheus, der war auch dabei, genau, super. Der Timotheus wird auch erwähnt, zum Beispiel in Kapitel 2, in Vers 19 bis 22, wo er sagt, dass er wie ein Kind mit dem Paulus zusammengearbeitet hat, also wie ein Kind vom Vater das Handwerk lernt, so hat Timotheus von seinem geistlichen Vater das geistliche Handwerk gelernt und hat ihm auf die Finger geschaut, ist von ihm geprägt worden und so durch die enge Gemeinschaft miteinander. Timotheus ist einer. Naja, dann natürlich der Apostel Paulus, das kann man ja nicht abstreiten, dass der auch irgendwie eine Rolle gespielt hat bei der Evangelisation in Philippi. Aber ich denke noch an jemand anderes, der noch berühmter ist wie der Apostel Paulus. Das habe ich nicht gehört, das war jetzt zu leise. Na gut, der Herr Jesus, ganz genau. Also der Herr Jesus ist da auch mit dabei. Der kommt im Philipperbrief in jedem Kapitel vor. Der spielt sozusagen eine Hauptrolle, wenn man eine Schlüsselfigur sozusagen im Philipperbrief, wenn man den Herrn Jesus rausnehmen würde oder Gott rausnehmen würde aus dem Philipperbrief, dann könnte man den ganzen Brief überhaupt nicht mehr verstehen. Also deswegen sagt man da Schlüsselperson oder ein Schlüsselwort im Philipperbrief. Und der Herr Jesus spielt eine große Rolle in dem Philipperbrief. Zum Beispiel in Kapitel 1 lesen wir in Vers 21, Christus ist mein Leben. Christus ist mein Leben. Na gut, also das ist, was der Paulus über den Herrn Jesus sagt und in verschiedenen anderen Kapiteln sagt er noch verschiedene andere Sachen über den Herrn Jesus. Also der Herr Jesus ist einer, der hier mitarbeitet bei dem Evangelium. Paulus und Timotheus haben wir auch schon erwähnt. Das wundert uns jetzt nicht. Also vielleicht hast du jetzt nicht als erstes an den Herrn Jesus gedacht oder an Paulus oder Timotheus, aber das ist jetzt doch, wenn man darüber redet, ist es irgendwie klar, ja klar, der Paulus war Apostel, der Timotheus war sein Mitarbeiter, natürlich der Jesus wirkt auch mit durch den Heiligen Geist, ist eh klar. Ja, aber darauf wollte ich euch gar nicht aufmerksam machen, sondern ich wollte euch aufmerksam machen auf eure eigene Rolle in dem Ganzen. In der Mitarbeit fürs Evangelium. Also der Paulus schreibt ja den Philippern hier in Vers 27 von Kapitel 1, dass sie mit einer Seele mitkämpfen sollen für den Glauben des Evangeliums. Also die Leute, an die er schreibt, in der Gemeinde in Philippi, die sind da angesprochen, die arbeiten auch mit, nicht allein. Also der Jesus arbeitet auch mit und Paulus und Timotheus und so weiter, aber die sollen auch mitarbeiten. Und wir wollen uns als erstes mal ihre Rolle ansehen bei der Verbreitung vom Evangelium. Und dazu schauen wir in Kapitel 1 in Vers 4 und 5. Der Apostel Paulus sagt ihnen da, dass er die ganze Zeit für sie betet, indem ich für euch alle das Gebet mit Freuden tue. Warum? Wegen eurer Teilnahme an dem Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Okay, also die Geschwister in Philippi haben vom ersten Tag an am Evangelium teilgenommen. Und weiter unten sagt er dann noch in Vers 7, wie es für mich recht ist, dass ich dies über euch alle denke, weil ihr mich im Herzen habt und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bestätigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilnehmer der Gnade seid. Mitteilnehmer, da haben wir wieder das Wörtchen mit. Und wo waren sie seine Mitteilnehmer der Gnade? In der Bestätigung und Verteidigung des Evangeliums. Okay, interessant. Die Geschwister in Philippi, ganz normale Leute. Und noch interessanter ist, vom ersten Tag an, haben wir in Vers 4 und 5 gelesen, vom ersten Tag an bis jetzt seid ihr alle Zeit meine Mitteilnehmer an der Gnade, meine Mitarbeiter, sagt Apostel Paulus. Vielleicht sollten wir mal kurz reinschauen in diese Gemeinde in Philippi. Die ist entstanden, als der Paulus nach Philippi kam, das wird in der Apostelgeschichte 16 berichtet. Also der Herr hat den Paulus nach Griechenland geführt, durch einen Traum. Nicht nur durch den Traum, also verschiedene andere Sachen haben auch noch eine Rolle gespielt. Also wenn du irgendwas träumst und du denkst, der Herr hat mich geführt, dann ist vielleicht ganz gut, wenn du das so machst wie der Paulus, da in Apostelgeschichte 16. Es ist erst einmal interessant, was sagt Gottes Wort? Also Gottes Wort sagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Nationen. Also wenn der Paulus dann nach Griechenland geführt wird, das steht schon mal im Einklang mit Gottes Wort. Also wenn deine Träume im Einklang sind mit Gottes Wort, das ist dann schon mal gut. Dann sehen wir weiterhin, Paulus hat sich auch mit seinen Mitarbeitern unterhalten. Also der Lukas schreibt dort in Apostelgeschichte 16, der Paulus hat den Traum erklärt und dann wir schlossen daraus, dass Gott uns nach Griechenland ruft. Wir. Das heißt, der Paulus hat es mit seinem Team besprochen. Also hat nicht gesagt, übrigens, ich bin der Apostel Paulus und ich habe einen Traum gehabt und jetzt geht's rund. Ja, natürlich war er der Apostel Paulus und hat einen Traum gehabt, aber das heißt nicht, damit ist alles geklärt. Sondern mit den verschiedenen anderen Aspekten, zwei davon habe ich jetzt noch erwähnt, also die Besprechung mit den anderen im Team, ja, dass man dann Rat holt und natürlich der Vergleich mit Gottes Wort, stimmt mein Traum überhaupt mit Gottes Wort überein? Das ist auch wichtig und verschiedene andere Sachen, das wisst ihr ja eh, wie man Gottes Willen findet, die brauche ich jetzt nicht aufzuzählen, aber man sieht es da, wie der Paulus herumzieht und wie der Herr ihn führt. Na gut, also der Paulus kommt durch die Führung von Herrn nach Philippi. Das ist wichtig für euch zu wissen, warum. In Philippi landet der Paulus später im Gefängnis. Jetzt weiß ich nicht genau, ob du dich dort wohlfühlst. Ist jemand von euch ein Penner? Oder wie sagt man? Ein Sandler, genau. Manche sind ja auch aus Österreich. Ist jemand von euch ein Sandler? Die sind immer ganz gern im Winter im Gefängnis, weil da ist schön warm und sie kriegen Verpflegung. Ist nicht ganz so kalt und nass wie auf der Straße. Aber für die meisten von uns ist das eher unangenehm. Und für den Paulus auch. Da war das was Ungewohntes. Also der wollte nicht unbedingt ins Gefängnis, aber er kommt dorthin. Wie gibt es eigentlich, wenn der Herr dich führt, dass solche unangenehme Situationen da sind, dass auf einmal solche Probleme da sind? Das ist eine große Frage. Ja, warum? Warum lässt Gott es zu? Habe ich mich geirrt? Bin ich jetzt vielleicht falsch abgebogen? Hätte ich nicht nach Philippi gesollt, sondern in die Ukraine oder in die Mongolei oder irgendwohin? Was habe ich hier gemacht, dass ich solche Probleme habe? Ich möchte euch sagen, auf dem Weg, den der Herr führt, da gibt es manchmal Probleme. Also wenn es Schwierigkeiten gibt, das heißt nicht, du bist falsch unterwegs. Natürlich stellt man sich die Frage dann, Herr, habe ich hier was falsch gemacht oder habe ich dich falsch verstanden? Die Frage ist schon berechtigt. Aber das war eine klare Führung, dass der Paulus dahin sollte, nach Philippi. Und das ist gut zu wissen, auf dem Weg des Herrn gibt es manchmal Probleme. Das ist vielleicht schwer sich zu merken, aber einmal hat der Herr Jesus eine Reise unternommen über den See und dann sind sie in einen Sturm gekommen. Und dann haben sich die Frage gestellt, wie sollen wir hier wieder rauskommen? Herr, wir kommen um. Wer hat überhaupt die Idee gehabt, auf den See rauszufahren? Wisst ihr es noch? Der Herr hat die Idee gehabt. Der Herr hat Absicht, der Herr hat den Wetterbericht gekannt. Er hat nämlich das Wetter gemacht. Er hat gewusst, was für Probleme da auf sie zukommen. Und sie haben in diesen Schwierigkeiten was Wichtiges gelernt. Sie haben nämlich gelernt, wer der Herr eigentlich ist. Und sie haben gelernt, ihm zu vertrauen. Am Ende von der ganzen Geschichte haben sie gesagt, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und das Wasser ihm gehorchen? Also denk nicht, dass es keine Probleme gibt, wenn du mit dem Herrn zusammenarbeitest. Es gibt welche. Wenn es keine Probleme geben würde, keine Schwierigkeiten, dann bist du am Ende von deinem Leben kein Schuss Pulver wert. Ich sag's mal so. Also der Wert in unserem Leben besteht ja darin, dass wir wachsen, und wir wachsen auch in den Problemen, obwohl sie unangenehm sind. Na gut, also der Paulus sagt im Kapitel 1, Vers 5, er dankt für sie wegen ihrer Teilnahme an dem Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Der Paulus kommt also nach Philippi und da hat er da kein Schwein gekannt. Da hat er keine Verwandten gehabt, keine Bekannten. Was macht er jetzt? Wo sind die Leute, die vorbereitet sind? Ah, genau, in der Synagoge. Herr Paulus, hier gibt es leider keine Synagoge. Ah, es gibt einen jüdischen Gebetsplatz, da gehe ich hin. Da sind die Leute vorbereitet, die lesen seit 1500 Jahren das Alte Testament. Genau, also die sollten ja schon eine Vorstellung haben von Gott, das machen wir. Also Paulus, Timotheus, Lukas und wer da alles noch dabei war, Silas, gehen zu diesem Gebetsplatz. Und dort ist eine reiche Frau, eine Purpurkrämerin, Lydia. Der Herr tut ihr das Herz auf, der Paulus erklärt, ich weiß gar nicht genau, was er erklärt hat an dem Tag, Jesaja 53 vielleicht oder irgendwas. Also er hat auf jeden Fall gezeigt, der Jesus ist der Christus und wir müssen an ihn glauben. Und das war ganz klar im Alten Testament vorhergesagt und jetzt sollten wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Und die Lydia hat es gemacht. Okay, die Lydia hat sich bekehrt. Und das Interessante ist, was wir jetzt lesen über sie, hier in Kapitel 16. Die Lydia bekehrt sich, sie und ihr ganzes Haus. Ihr Mann wird nicht erwähnt, also vielleicht war sie ledig, aber wer gehört dazu zu ihrem Haus? Naja, die war Purpurkrämerin, das heißt, die hat Kunden, mit denen sie eine enge Beziehung hat, die hat Mitarbeiter, die hat Sklaven. Auch wenn sie ledig war, also ihr Mann wird nicht erwähnt, vielleicht war sie ledig, hat sie doch irgendwie Verwandte. Also alle Leute, die dazu im Bekanntenkreis dazugehört haben, zu dem engeren Bekanntenkreis, bekehren sich auf einen Schlag. Cool. Der Paulus sagt, ihr wart meine Mitarbeiter vom ersten Tag an bis jetzt. Schau, die Lydia hat nicht nur ihr Herz geöffnet, sondern sie hat ihren Bekanntenkreis, ihr Haus geöffnet für den Apostel Paulus und seine Mitarbeiter und es war eine reiche Ernte. Also interessanterweise waren die alle vorbereitet. Jetzt muss ich sagen, das ist natürlich nicht immer so. Also das ist nicht immer so, dass die Leute in deinem Bekanntenkreis alle vorbereitet sind. Das kann sein, das kann aber auch anders sein. Also manchmal ist es gemischt. Der Jesus ist einmal am Brunnen von Sychar, also am Brunnen in Samaria, in Johannes 4 lesen wir das. Und die Frau am Brunnen, sie ist ganz begeistert von Herrn Jesus und bekehrt sich. Und dann geht sie ins Dorf. Und bevor die Leute aus dem Dorf zum Herrn Jesus kommen, sagt der Jesus den Jüngern, pass mal auf. Wir werden jetzt hier zusammen ernten, aber ich möchte euch darauf aufmerksam machen, bevor wir ernten, lang, lang bevor wir hier ernten können, hat jemand gesät. Also die Felder sind jetzt reif zur Ernte, aber da hat irgendjemand anderes vorher gesät. Also denkt nicht, dass alle Menschen reif sind zur Ernte. Nicht alle Menschen sind so drauf wie du kurz vor deiner Bekehrung. Bei manchen muss man vielleicht erst säen. Bei manchen, da muss man vielleicht erst roden. Da muss man erst Felsen wegsprengen oder was weiß ich. Also wer da in der Landwirtschaft tätig ist oder beim Roden von einem Wald und will da einen Acker draus machen oder einen Gemüsegarten, der weiß, dass das ganz schöne Arbeit sein kann. Also gut, da gehören zur Evangelisation verschiedene Arbeitsgänge dazu. Also ich sage mal roden, den Boden herbereiten, pflügen, eggen, säen, düngen, wässern, Unkraut jäten und so weiter. Und dann kommt irgendwann die Ernte. Okay, bei der Lydia war die Ernte da. Und ihr bei ihrem Bekanntenkreis auch. Als nächstes geht der Paulus ein paar Mal durch die Stadt und da ist ein Mädchen, die ist von Dämonen besessen. Das ist natürlich ein gutes Geschäft. Also ein gutes Geschäft für die Leute, die da diese Wahrsagerin angestellt haben. Und die machen eine ziemliche Kohle damit. Na gut, der Dämon und was der da sagt über den Paulus, das ist eher ein Hindernis für die ganze Evangelisation. Also irgendwann ist der Paulus gezwungen, den Dämon auszutreiben. Da ist natürlich mit dem Wahrsagen vorbei. Naja, da waren jetzt die Chefs, also die Arbeitgeber von diesem Mädchen, die Sklavenbesitzer, nicht so begeistert davon. Hat die sich auch bekehrt? Ja, es könnte sein, dass die auch in der Gemeinde in Philippi war. Also wir lesen jetzt nicht direkt was von ihrer Bekehrung, aber ich sage euch eins, die Sklavenbesitzer und die Kunden von der Wahrsagerin, die haben sich nicht gleich bekehrt. Die sind zumindest darauf aufmerksam geworden, okay, hier ist irgendwas ganz anderes, eine größere Macht als die Macht, die hier in dem Mädchen gewirkt hat und uns immer die Zukunft vorausgesagt hat. Aber sie waren vorläufig mal nicht so begeistert, die waren eher auf Ablenkung und haben dafür gesorgt, dass der Apostel Paulus und sein Mitarbeiter Silas ins Gefängnis kommen. Also die sind misshandelt worden und ins Gefängnis gebracht worden. Ich habe euch das schon gesagt, auf dem Weg des Herrn, da gibt es manchmal Schwierigkeiten und Probleme. Was machen sie im Gefängnis? Sie evangelisieren natürlich, ja genau, sie singen. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob euer Gesang ein Erdbeben auslöst, ob das ein Kompliment für den Gesang von Paulus und Silas ist, wenn da ein Erdbeben kommt oder nicht. Ja, also gut, das brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren, das sind Einzelheiten. Auf jeden Fall, der Paulus und Silas singen Loblieder in der Nacht, Gott schickt ein Erdbeben und der Kerkermeister bekehrt sich. Jetzt stellt euch das mal vor, die beiden in einer Gemeinde, die Lydia, eine Frau aus dem, wie sagt man da, aus der High Society, eine Schickimicki-Frau, also das war Purpurhändlerin, die hat sich wahrscheinlich genauso angezogen wie ihre Kunden. Wenn die vorbeigegangen ist, hast du eine Parfümwolke gerochen und so weiter. Also die war schon gekleidet, sage ich mal. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Lydia sich unterhalten hat? Also die hat ja sich gewählt ausgedrückt den Damen gegenüber, dem sie da den Purpur verkauft hat oder die purpurgefärbten Kleider und so. Und der Kerkermeister, naja, also auf einer Baustelle, da geht es freundlich zu, sage ich mal, wie der, was der für eine Sprache drauf kommt. Lydia, hast du überhaupt schon mal gehört, dass es Flüche gibt? Na, habe ich nie gehört. Na gut, dann geh mal zum Kerkermeister. Jetzt stell dir vor, die beiden sind zusammen in einer Gemeinde. Na gut, da könnte es schon Reibungspunkte geben. Aber der Paulus sagt, ich möchte, dass ihr mit einer Seele zusammen mitkämpft für den Glauben des Evangeliums. Das heißt, so unterschiedlich die Leute sind, was sie vereint, ist auf jeden Fall stärker als ihre Sprache, als ihre Kleidung, als ihre Ansichten, als ihre Erziehung, als ihr historischer Hintergrund, also wie sie aufgewachsen sind und so weiter, ihr Beruf. Das, was sie vereint, das ist der Herr Jesus. Was sie vereint, das ist die gemeinsame Aufgabe am Evangelium. Und du wirst es nicht glauben, aber es ist tatsächlich so, beim Kerkermeister lesen wir auch, er bekehrt sich und sein ganzes Haus. Also die waren auch vorbereitet. Jetzt haben wir mal drei einzelne Personen, das dämonenbesessene Mädchen. Mich würde es nicht wundern, wenn sie sich auch bekehrt hat, obwohl es nicht dasteht. Also wir werden es ja demnächst rausfinden. Dann, wenn du ihr im Himmel begegnest, dann kannst du sagen, der Andreas hat behauptet, dass du dich bekehrt hast. Offensichtlich stimmt's. Aber wie ist es zugegangen? War das gleich, wie der Dämon ausgefahren ist oder erst später oder so? Das kannst du dann mit ihr besprechen. Merk dir das einfach. Du wirst ihr demnächst begegnen, falls du überhaupt wiedergeboren bist. Ja, wenn nicht, dann musst du dich halt bekehren. Also, ja genau. Also Wenn du wiedergeboren bist, dann gilt für dich auch, du bist ein Mitarbeiter am Evangelium. Und dazu musst du nicht reifen und warten, bis du 10 oder 20 oder 100 Jahre lang gläubig bist. Okay? Schau, sie waren Mitarbeiter am Evangelium vom ersten Tag an. Na gut, wenn man jetzt versucht, das Evangelium zu verkündigen, da tritt man in ein paar Fettnäpfchen rein. Das ist dir vielleicht auch passiert. Manchmal ist man zu forsch oder man denkt, aha, alle Leute sind jetzt da, wo ich kurz vor meiner Bekehrung war und so weiter. Und dann sagst du denen, okay, du musst nur glauben. Jetzt glaube endlich, jetzt sprich mir doch mal nach. Ja, eine Freundin von der Lindy, die hat sich vor kurzem bekehrt und jetzt mit der Frau, wo sie mit dem Hund spazieren geht, ja, die muss jetzt auch glauben. Ja, glaub einfach, du glaubst doch auch, oder? Ja, klar, glaube ich. Okay, dann kommst du in den Himmel. Ja, ich bin jetzt nicht ganz so sicher. Ja, ihre Nachbarin, die kann sich kaum mehr bewegen, die sitzt hauptsächlich draußen auf der Bank, als eine ältere Dame. Ja, du glaubst doch auch, oder? Ja, was passiert dann mit dir, wenn du stirbst? Ja, du kommst ins Grab. Ja, nicht ins Grab, also wenn du glaubst, dann kommst du in den Himmel. Ach so, das habe ich gar nicht gewusst, sagt die Nachbarin. Also die jungbekehrte Freundin von der Lindy, die denkt sozusagen, alle sind da, wo ich kurz vor meiner Bekehrung war. Aber inzwischen hat sie schon gemerkt, ihr Bruder, der will überhaupt nichts wissen. Der ist weiter weg. Da braucht man Geduld und Gebet. Und ja, der Bruder hat gerade sein Enkelkind verloren, oder wie sagt man da? Also das Kind ist gestorben während der Schwangerschaft von seiner Tochter und er braucht eigentlich Trost. Wir bitten um Trost und dass der Herr Jesus die Familie tröstet, obwohl sie noch nichts wissen will. Ja? Und da braucht man natürlich die richtigen Worte. Und die richtigen Worte ist nicht, glaube nur an den Herrn Jesus. Also damit kann er jetzt noch nichts anfangen. Also ich sage mal so, obwohl die ganz jung bekehrt ist, die Freundin von der Lindy, dann macht der Herr das schon so, dass sie verschiedene Gelegenheiten hat und wir versuchen sie da zu beraten und so weiter, weil wir sehen sie als, genau, du weißt, wer es ist, gell Rosa? Aber ich sage jetzt nicht den Namen. Wir versuchen sie zu beraten, warum? Weil ich sehe sie als Mitarbeiterin im Evangelium. Vom ersten Tag an. Nicht als meine Mitarbeiterin. Als Mitarbeiterin vom Herrn Jesus. Der Jesus hat nämlich gesagt, die Ernte ist groß, der Arbeiter sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Der Herr der Ernte ist der Herr Jesus. Der Vers ist bekannt und ich gebe euch zwei Auslegungen dafür. Die erste Auslegung vom Wastl. Also der Erich, du kennst den Wastl. Okay. Wastl seine Auslegung. Der Jesus sagt in Matthäus Kapitel 9, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. In Kapitel 10, also gleich ein paar Verse später, sendet der Jesus die Apostel aus. Wastl seine Auslegung. Die Apostel haben zuerst gebetet, danach wurden sie selber ausgesandt. Der Wastl war damals schwer krank mit Depressionen. Dann hat er gesagt, super, das bete ich auch. Ich bin so krank, der Jesus kann mich nicht aussenden aufs Missionsfeld, also kann ich gefahrlos das beten. Nach ein paar Jahren war der Wastl gesund, war geheilt von seinen Depressionen. Dann hat er gesagt, oh, jetzt wird's gefährlich. Also jetzt kann ich das nicht mehr beten, weil wer weiß, ob der Jesus mich nicht doch aussendet. Also wenn man das betet, dann ein paar Verse später wird man gleich ausgesandt, also dann hat er aufgehört, es zu beten. Na gut, also dem Wastl seine Auslegung. Ich habe natürlich eine andere Auslegung und die ist so. Der Jesus sendet die Jünger aus, dass sie vor ihm herziehen durch die Dörfer und das Evangelium verbreiten. Und wenn sie da vor dem Herrn herziehen und von einem Dorf zum anderen ziehen, dann sollen sie ein Gebetsanliegen im Herzen haben und auf dem Lippen. Und was ist das Gebetsanliegen, das sie die ganze Zeit beten sollen? Was ist das Ziel, was sie vor Augen haben sollen? Dass jemand ihnen zuhört. Ja, aber das ist nicht genug. Dass jemand sich bekehrt. Ja, das stimmt, aber das ist auch nicht genug. Die Leute sollen zu Mitarbeitern werden. Die Jünger ziehen von Dorf zu Dorf und sie beten da dafür, dass einige von den Leuten, die da zuhören und sich schließlich bekehren, dass sie zu Mitarbeitern werden. Am besten alle, weil die Ernte ist groß und die Arbeiter sind wenige. So bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Ich frage mich, ob der Apostel Paulus das nicht gebetet hat. Ob er nicht gebetet hat, Herr, führ mich zu Leuten, die Mitarbeiter werden können am Evangelium. Und dann hat der Herr ihn zu Lydia geführt. Und die Lydia bekehrt sich und ihr ganzes Haus. Schaut, das Evangelium hört nicht bei der Lydia auf, das ist nicht eine Sackgasse. Und der Kerkermeister, das hört nicht dort auf, das ist nicht eine Sackgasse. Und das dämonenbesessene Mädchen, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, ich habe ihren Namen vergessen. Ich habe ihn nicht vergessen, ich habe ihn nie gewusst. Aber das dämonenbesessene Mädchen, also durch dieses Ereignis breitet sich auch das Evangelium aus. Das wird erstmal abgelehnt von den Sklavenbesitzern, also von denen, die da das Geschäft gemacht haben mit dem Wahrsager, mit der Wahrsagerin, das stimmt. Aber es hat doch Kreise gezogen. Es war klar, der Jesus hat Macht, auch im übernatürlichen Bereich. Nicht nur über die Natur, also um den Sturm zu stillen und den Wind zu beruhigen, die Wellen wieder glatt zu machen. Er hat Macht über die Natur, aber hat auch Macht im übernatürlichen Bereich. Das war allen in Philippi klar. Sie waren Mitarbeiter vom Evangelium, am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Bis jetzt? Paulus, bist du sicher? Ich meine, am Anfang, da habe ich auch meinen Verwandten das Evangelium gesagt. Manche waren interessiert, die habe ich mitgenommen in die Bibelstunde. Andere konnten nicht, denen habe ich Jesus unser Schicksal gegeben oder Zeugnisbuch. Aber inzwischen, Paulus, bin ich so enttäuscht worden. Jetzt mache ich da nichts mehr. Heutzutage wollen die Leute eh nichts mehr wissen. Heutzutage sind die Leute nicht mehr interessiert, die sind gleichgültig am Evangelium. Weißt du was, Paulus? Ich lebe jetzt mehr für mich. Ich lebe jetzt mehr in der Gemeinde. Ich habe jetzt so viele christliche Freunde, das ist echt nett. Die Leute verstehen mich dort. Es freut mich, dass die Leute dich verstehen und dass ihr euch versteht und euch wohlfühlt in der Gemeinde. Das ist super. Das ist wichtig. Aber trotz Effenweller Rückschläge und Effenweller Ablehnung haben die Geschwister in Philippi nicht aufgehört, mitzuarbeiten. Schau, vom ersten Tag an bis jetzt. Wie schaut es bei dir aus? Hast du überhaupt schon angefangen, mitzuarbeiten? Siehst du dich als Mitarbeiter am Evangelium? Verstehst du das, dass wir da zusammenarbeiten sollen? Das ist eine gemeinsame Arbeit mit dem Herrn Jesus, der ist auch mit im Boot, und dem Apostel Paulus. Was hat der damit zu tun? Er hat den Brief geschrieben, um uns hier zu ermutigen. Er hat unser Vorbild gegeben. Und anderen Leuten in deiner Gemeinde und so weiter. Da sollen wir zusammenarbeiten am Evangelium. Und das ist natürlich voll cool. Also das ist eigentlich sehr gut, wollte ich sagen. Das wäre sehr gut, wenn wir unser Leben damit verbringen, wenn das eine große Rolle spielt in unserem Leben. Ja, aber ich meine, wie soll denn das gehen? Ich meine, Paulus und Timotheus, Wilhelm Busch, der Jesus das Schicksal geschrieben hat, oder vielleicht hier der Michael, der die Gemeinde leitet und auch einige Erfahrung hat in der Evangelisation, ja, und verschiedene andere, die man hier aufzählen könnte, dass die da mitarbeiten, das ist klar. Die machen einen Einsatz bei Zeugen Jehovas und dann, die sind da drauf trainiert, ja, die können das. Oder jemand ist ein Missionar, ja, in der Mongolei vielleicht oder irgendwo, ja, und der Herr verwendet die, aber ich, was soll ich denn da machen? Ja, das, schau, der Paulus sagt, das ist für alle Geschwister. Ich tue das Gebet für euch alle mit Freuden, weil ihr meine Mitarbeiter am Evangelium seid, wegen eurer Teilnahme an dem Evangelium vom ersten Tag bis jetzt. Schau mal, wir singen das manchmal, zeigt den Kämpfern ihren Platz. Das kann gut sein, dass der Platz, wo du dem Herrn dienen sollst, genau da ist, wo du jetzt bist. Das vermute ich mal. Also wenn du merkst, dass du am falschen Platz bist, dann musst du den Platz ändern und umziehen oder andere Arbeit suchen oder andere Familie meinetwegen oder irgendwas. Ja. Also, aber die meisten von euch sind wahrscheinlich dorthin geführt vom Herrn, wo ihr jetzt seid. Und da könnt ihr mitarbeiten. Und dann sagt Andreas, die Leute sind überhaupt nicht offen bei mir, du hast ja gar keine Ahnung. Ich lebe in Bayern, da ist die geistliche Finsternis. Ach so? Okay. Weißt du mal, was der Jesus sagt? Er sagt zu den Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Wo braucht man bitte Licht? Ey, wo sind überhaupt eure Stirnlampen? Oder die Kerzen, habt ihr überhaupt eine Kerze dabei? Keine Taschenlampe, nichts. Warum? Weil es Tag ist. Da brauchen wir das nicht. Also wenn es hell ist, dann brauchen wir kein Licht, oder? Ist doch so. Aber wenn es finster ist, dann brauchen wir Licht. Na gut, ihr seid das Licht der Welt. Andreas, ich lebe in der geistlichen Finsternis. Wahrscheinlich sollst du da der Licht sein. Also wenn du in der Finsternis lebst, dann bist du am richtigen Platz. Also das denke ich zumindest. Wie komme ich da drauf? Das steht im Philipperbrief natürlich. In Kapitel 2, Vers 14, tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegung, damit ihr untadelig und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr scheint wie Lichter in der Welt, darstellen das Wort des Lebens und so weiter. Wie Lichter in der Welt. Und wie wird die Umwelt beschrieben? Inmitten eines verkehrten und verdrehten Geschlechts. Also das kann gut sein, dass du am richtigen Platz bist, in deiner Verwandtschaft, an deinem Arbeitsplatz und so. Ja, aber Andreas, weißt du nicht, dass der Prophet nicht gehört wird in seiner eigenen Vaterstadt? Doch, das weiß ich. Aber du musst wissen, du bist dort nicht als Prophet. Du bist dort als Bruder. Du bist dort als Mitarbeiter. Du bist dort als Nachbar. Du bist dort als Papa. Oder als Sohn oder als Vereinsmitglied oder sonst was. Du bist dort nicht als Prophet. Und du musst lernen, Herr Jesus, bitte zeig mir mal, wie das ausschaut. Wie kann ich hier in meiner Rolle dein Licht sein? Was kann ich sagen? Die Leute sind ja ganz uninteressiert. Das ist denen egal. Genau. Das ist super, dass du schon so viel über deine Mitmenschen rausgefunden hast, dass du schon rausgefunden hast, dass das Evangelium ihnen egal ist und dass sie ganz uninteressiert sind. Das ist super. Ich finde es voll cool. Also ich sehe, du bist schon voll auf dem richtigen Weg. Also gut, jetzt nehmen wir mal an, jemand hat null Interesse. Was ist der nächste Schritt? Bekehre dich. Was ist der nächste Schritt, wenn jemand kein Interesse hat, dass er Interesse kriegt. Genau. Also schau, das könnte dein Gebetsanliegen sein. Herr Jesus, wie könnte ich jetzt hier in der Firma mich verhalten oder in der Nachbarschaft, dass die Leute um mich herum Interesse kriegen, dass sie neugierig werden für Gottes Wort. Also ich rede jetzt nicht darüber, dass du einen Büchertisch machst oder dass du Evangelisation machst, irgendeine Veranstaltung. Das ist alles okay, das hat alles seinen Platz. Ich rede über Evangelisation als Lebensstil. Das ist der Titel von dem schwarzen Buch. Okay? Evangelisation als Lebensstil. Also die Lydia, die hat einen Lebensstil gehabt und dadurch war sie eine Mitarbeiterin vom Apostel Paulus, vom ersten Tag an bis jetzt. Die hat nicht aufgegeben. Und damit spielt sie eine wichtige Rolle. Das Buch ist zu empfehlen, Evangelisation, ein Lebensstil. Also ich kann jetzt nicht so viele praktische Beispiele bringen, weil die Zeit nicht reicht, habe ich auch gar nicht geplant, deswegen habe ich das Buch mitgebracht. Aber ich bin kein Buchhändler, ich verschenke die Bücher. Die liegen da hinten auf dem Tisch, ja, das schwarze Buch, also da kurz vor dem Zeugen Jehovas Tisch, oder also, wie sagt man da? Also wo erklärt wird, wie man die Zeugen Jehovas erreicht. Okay, ist es besser? Ja, genau. Also da liegen also 40 Stück von dem Buch, dann könnt ihr das mitnehmen. Also vielleicht für jede Familie eins oder so, das reicht ja dann schon. Da beschreibt der Autor drin, wie kann mein Lebensstil ausschauen? Es geht nicht um einen Einsatz, den ich mache oder bestimmte Veranstaltungen, sondern wie schaut mein Lebensstil aus, dass ich die Leute erreichen kann, die um mich herum sind. Und wie kann ich das Interesse anregen? Und dann, wenn sie dann Interesse haben, wie mache ich weiter? Na gut, da habt ihr wahrscheinlich eh schon genug Ideen, aber da schreibt er auch drüber. Also das habe ich euch mitgebracht, das schenke ich euch. Die Bedingung ist, dass ihr reinschaut, okay? Also nicht einfach mitnehmen, um das in den Bücherschrank zu stellen und Leute zu beeindrucken. Gut. Jetzt sagst du, wie wichtig ist eigentlich diese Aufgabe, dass man Mitarbeiter ist, dass die normalen Geschwister in der Gemeinde Mitarbeiter sind am Evangelium und Teilhaber am Evangelium. Um das zu zeigen, schreibt der Apostel Paulus in Kapitel 2 ein bisschen darüber. Er sagt, also ich habe das schon vorgelesen in Vers 14, da fange ich nochmal an. Tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegung, damit ihr untadelig und lauter seid, als unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechts, darstellend das Wort des Lebens wie Lichter in der Welt, mir zum Ruhm auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gearbeitet habe, noch vergeblich gelaufen bin. Aber wenn ich auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens dargebracht werde, so freue ich mich auch und ich freue mich mit euch allen. Also der Apostel Paulus sagt hier, ich möchte das mal vergleichen mit einem Opfer, unseren Dienst vergleichen mit einem Opfer. Und bei den Opfertieren, naja, es gab heidische und jüdische Opfer, da gibt es also die Brandopfer, da wird das ganze Viech verbrannt. Das hast du hoffentlich noch nicht gemacht, also wenn du ein Händel grillst oder sowas, da verbrennst du ja nicht das Händel, sondern das wird nur geröstet. Oder Schaf, manche von euch haben vielleicht schon mal ein Schaf gegrillt oder zugeschaut, wenn sie in Kroatien in Urlaub waren. Also um ein Schaf zu grillen, da brauchst du ganz schönes Feuer. Wie lange dauert es ungefähr, Schaf, bis es durch ist? Ein paar Stunden, genau. Also um ein Schaf ganz zu verbrennen, da brauchst du also schon ziemlich einen Scheiterhaufen, sage ich einmal. Und dann bei den Opfern, dann wird es da draufgelegt, also entweder werden sie nur gegrillt, wenn die Leute das dann essen sollen, oder es wird ganz verbrannt. Also das dauert dann schon ein paar Stunden und das braucht eine ziemliche Flamme oder Glut oder so. Na gut, das Opfer. Und dann gibt es ein Trankopfer, das heißt, im Lauf dieser paar Stunden, die da sind, kommt der Priester irgendwann vorbei, der hat so einen Becher mit Wein und er schüttet es da drüber. Da muss er vielleicht ein bisschen schnell hingehen, weil das ist ja recht heiß, gell, dann wieder weg. Also das Trankopfer, das ist praktisch nur so eine Art Zugabe. Das dauert nur, das macht nur so, und das hörst du nicht mal, weil das Feuer so prasselt. Also das Trankopfer, das gehört natürlich auch dazu, aber das ist nur so die Verzierung, sage ich mal. Schweinsbraten, vielleicht könnt ihr das besser. Okay, beim Schweinsbraten, da gehört auch ein Blattl Petersilie mit dazu. Manche essen es nicht, aber eigentlich das Hauptding ist der Schweinsbraten und dann die Petersilie, das garniert einfach das Fleisch und was da alles ist. Das sieht so ein bisschen schöner aus und, das, und so. Okay, gut. Also so ist es mit dem Opfer und dem Trankopfer. Das Opfer, das ist das Große, das Eigentliche. Und das Trankopfer, das ist eigentlich so die Zugabe, es gehört auch mit dazu, aber es ist nicht so wichtig. Gut. Der Apostel Paulus sagt, mein Dienst, das ist das Trankopfer. Wenn ich aber auch als Trankopfer über den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, dann freue ich mich. Du denkst, der Apostel Paulus, boah, wie begabt der ist und wie der, wo der überall rumreist, der ist ein bisschen, wie viele Gemeinden der schon gegründet hat. Das stimmt. Aber er ist nur die Petersilie. Und du bist der Schweinsbraten, Entschuldigung. Du bist das eigentliche Opfer, okay? Du bist das Große, was Gott erreichen will. Dein Dienst ist das eigentlich das Wichtige, dass du einen gewissen Lebensstil annimmst, um gemeinsam mit den anderen Geschwistern mitzuarbeiten am Evangelium. Wenn man nicht weiß, wie wichtig das ist, dann könnte man das vielleicht vergessen in seinen Gebetsanliegen. Dann achtet man nicht mehr darauf, ob das, Moment mal, das ist ja meine Aufgabe, das ist eine meiner Hauptaufgaben, Licht zu sein in der Finsternis, wie ich mich da verhalte, was ich sage, wie kommt es an? Wie kann ich Interesse wecken? Wie kann ich Salz sein, dass die anderen Leute durstig werden nach dem Evangelium? Das sollte unser Gebetsanliegen sein. Der Paulus sagt, wenn ihr das nicht macht, dann ist mein ganzer Dienst für die Katz. Also das ist jetzt nicht ein wörtliches Zitat. Er sagt in Vers 16, ihr sollt das Wort des Lebens darstellen, mir zum Ruhm auf den Tag Christi, auf das ich nicht vergeblich gearbeitet habe, noch vergeblich gelaufen bin. Der Paulus sieht seinen Dienst wie einen Lauf, wie eine Arbeit. Und er sagt, das wäre alles vergeblich, wenn das nicht dazu führt, dass ihr das Wort des Lebens darstellt, dass ihr Mitarbeiter seid am Evangelium, dass ihr euch so seht und euch bemüht, da drin zu wachsen und den Herrn fragt, Herr, wie kann das bei mir ausschauen? Das sieht ja bei jedem ein kleines bisschen anders aus, wir sind so unterschiedlich. Wie sieht es bei mir aus? Jetzt sagst du, Andreas, was erzählst du mir da Neues? Ich kenne schon alles. Darf ich dich mal zitieren kurz? Gut, dass du kommst, Willi, zu uns zum Predigen, weil uns haben wir schon gegenseitig immer gehört, 30 Jahre lang. Gut, dass du mal kommst. Na gut, ist natürlich wirklich gut, dass der Willi mal kommt in diese Gemeinde. Aber natürlich, jetzt hast du 30 Jahre lang die anderen Geschwister in der Gemeinde gehört, die 5 Brüder da predigen oder wie viel das auch sind. Aber du kennst die Bibel schon, du hast schon ein paar Mal durchgelesen, Kommentare von der Wiege bis zur Bahre, Kommentare. Ja, du weißt es eigentlich schon. Jemand macht den Mund auf, ja, du weißt schon, was der sagen wird. Er kennt schon ungefähr seine Gedanken und so. Ist natürlich gut. Aber wenn du diese Frage hast, Herr, was soll ich sagen, dass meine Schwester neugierig wird? Herr, was kann ich machen, dass mein Mitarbeiter merkt, ich liebe ihn? Was kann ich da machen? Wenn du diese Frage hast, dann wird deine stille Zeit auf einmal neu belebt. Wenn du mit dem Gedanken zuhörst, dem Predigten, von einem Prediger, den du schon 30 Jahre kennst, dann findest du was raus, weil der Herr wird dir diese Frage beantworten. Weil der Herr möchte, dass du ein Mitarbeiter bist am Evangelium. Dass wir gemeinsam arbeiten am Evangelium. Kannst du dir das merken? Also die Überschrift von dem Vortrag war die gemeinsame Arbeit am Evangelium. Und da solltest du auch mitarbeiten. Und du solltest wissen, was deine Rolle ist. Und der Herr kann dir das sagen, was du tun und lassen sollst, damit du auch ein Mitarbeiter bist am Evangelium. Vor kurzem war ich hinten im Berchtesgaden und da war der Oleg. Ein hinkender Mann aus der Ukraine und ich habe mir gedacht, der Oleg, es könnte ein Mitarbeiter werden am Evangelium. Und es ist geworden. Und das Resultat ist bei euch in der Gemeinde. Sein Papa, seine Mama, okay, die waren schon gläubig zu der Zeit, aber sie sind da. Und die Irina und der Roman und natürlich die Darina und die Kathi und die Anastasia, eine andere Anastasia, also die heute noch nicht hier ist. Also wir sollten die Leute mit den Augen vom Herrn sehen. Wie könnte aus denen ein Mitarbeiter werden oder eine Mitarbeiterin am Evangelium? Dazu ist natürlich die Voraussetzung, dass wir sehen, ich bin selber Mitarbeiter am Evangelium, weil der Paulus möchte das, dass wir zusammen mitkämpfen mit einer Seele am Evangelium. Also, ihr wisst Bescheid, eure Arbeit ist wichtig, du bist vom Herrn geliebt, aber deine Arbeit, deine Mitarbeit am Evangelium ist auch wichtig. Und der große Apostel Paulus, den wir alle bewundern, sagt, wenn du deine Aufgabe nicht erfüllst, dann ist alles, was ich gemacht habe, umsonst. Denn du bist der Schweinsbraten und ich bin die Petersilie. Vielleicht kannst du dir das wenigstens merken. Also, kämpft mit, arbeitet mit an dem Glauben des Evangeliums. Amen.